Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das sind die Themen von heute. Bundesregierung und Banken einigen sich auf ein neues Rettungspaket für die Hypo Real Estate. Der deutsche Krebsforscher Harald Zurhausen erhält den Nobelpreis für Medizin. Der Koalitionsausschuss beschließt einen einheitlichen Krankenkassenbeitrag von 15,5%. Welche Bank gerät als nächste in Schieflage, fragt man sich besorgt, nachdem nun schon zum zweiten Mal ein Rettungspaket für die Hypo Real Estate geschnürt werden musste. Und zwar ein wesentlich größeres als zuvor. 15 Milliarden wurden nochmal obendrauf gepackt, nachdem das Loch so viel größer war als zunächst behauptet. Insgesamt also 50 Milliarden, um den Bankrott abzuwenden. Politisch problematisch finden die einen, absolut notwendig die anderen.
Peer Steinbrück müde am Morgen danach. Milliardenhilfe für die Hypo Real Estate zum zweiten Mal in einer Woche. Berliner Politiker entsetzt und verärgert.
Wir alle müssen jetzt Sorge tragen, dass unser Finanzsystem insgesamt funktioniert. Aber ich bin auch der Überzeugung, es kann nicht dabei bleiben, dass einige den Schaden anrichten und hinterher so ohne weiteres davonkommen.
Gemeint ist Georg Funke, Chef der Immobilienbank. Mit ihm will Steinbrück nicht mehr reden. Sein Rücktritt gilt als überfällig. Münchner Banker schockiert. Und schweigsam.
Was sagen Sie denn zu dem neuen Rettungsplan?
Danke.
Leider nein.
So schade. Wie ist denn die Stimmung bei Ihnen da drin so?
Bis Mitternacht hatten Spitzenbanker und Finanzpolitiker an dem neuen Rettungspaket geschnürt. Ergebnis: Die Finanzwirtschaft pumpt ihren Beitrag von ursprünglich 15 auf 30 Milliarden auf. Das zusätzliche Geld kommt von der Bundesbank. Als Sicherheit darf die Hypo Real Estate eigene Wertpapiere verpfänden. Die waren der Zentralbank bisher nicht sicher genug. Der Bund garantiert unverändert Kredite in Höhe von 20 Milliarden. Summa summarum nun also 50 Milliarden.
Wir helfen jetzt, aber diese Hilfe wird nicht gratis zu bekommen sein. Wir brauchen eine Reform bei den Banken, wir brauchen eine Reform der Bankenaufsicht.
Bessere Bankenaufsicht, dafür plädieren mittelfristig auch viele Experten. Jetzt aber gelte es, erstmal die Schäden zu begrenzen.
Aufräumen können wir hinterher, im Augenblick müssen wir erstmal die Risiken dort, wo wir sie erkennen, wirklich dann fixen.
Am Abend Krisengipfel im Kanzleramt. Angela Merkel informiert die Fraktionschefs. Beunruhigende Nachrichten wohl. Die Finanzkrise jedenfalls ist lange noch nicht ausgestanden.
Peter Frey in Berlin, von den 50 Milliarden für die Hypo Real Estate Bank abgesehen, hat Finanzminister Steinbrück heute ja von einem sogenannten Plan B gesprochen. Wie sieht der denn aus?
Ja, der Finanzminister hat wieder einmal ein starkes Wort gebraucht und hinterher erklären lassen, mit Plan B sei nur aktuelles Krisenmanagement gemeint. Er hatte aber vorher gesagt, es gehe nicht nur um singuläre Lösungen, also Einzelfalllösungen für die Hypo Real Estate, sondern um die Frage, wie das System insgesamt wieder stabil werden könnte. Fest steht, Steinbrück sucht nach Lösungen im nationalen, nicht im europäischen Rahmen. Da ist er sich mit der Kanzlerin einig. Das Verfahren soll weiter hier in Berlin bestimmt werden. Und es steht auch fest, dass Steinbrück unter Druck steht von Banken und Sparkassen, die sich vorstellen, dass der Staat eine Art Garantieschirm über das gesamte Finanzsystem spannt. Das klingt soweit plausibel, aber der Finanzminister wird sich dagegen wehren müssen, dass der Staat in die Rolle einer Art von Superbank gerät, die in schlechten Zeiten dann das ausputzen muss und dafür gerade stehen muss, was die Manager in sogenannten guten Zeiten an Risiken anhäufen.
Vielen Dank für Ihre Erklärung, Peter Frey in Berlin. Trotz der Rettungsbemühungen für die Hypo Real Estate verkauften viele Anleger heute ihre Aktien. Weltweit stürzten an den Börsen die Kurse ab. Der DAX verlor mehr als 7% und sackte auf den niedrigsten Stand seit Mitte 2006. Auch an der New Yorker Börse brachen die Kurse kurz nach der Eröffnung des Handels am Nachmittag ein. Der Dow Jones Index verlor zu Beginn mehr als 3% und rutschte erstmals seit 4 Jahren unter die 10.000-Punkte-Marke. Brigitte Weining an der Frankfurter Börse. Das Rettungspaket für die Hypo Real Estate steht. Trotzdem befindet sich der DAX im freien Fall.
Ja, weil klar wird, wir stecken mittendrin. Die Finanzkrise trifft uns jetzt mit voller Wucht.
Verunsicherung und Angst machen sich breit. Vertrauen ist verloren gegangen, eigentlich das A und O bei allen Geld- und Bankgeschäften. Und das spiegelt der enorme Tagesverlust des DAX auch ganz klar wider. Wobei heute nicht nur Bankenwerte zweistellig verlieren, fast den größten Kurssturz sehen wir heute bei SAP mit rund 16%. Der Softwarekonzern rechnet wegen der Finanzkrise mit einer deutlichen Abkühlung seines Geschäfts, so eine aktuelle Mitteilung. Und das führt ganz deutlich vor Augen, dass die Finanzkrise in der realen Wirtschaft angekommen ist.
Warum bringen denn die Rettungsaktionen der Regierungen weltweit bisher so wenig?
Weil es mit einzelnen Rettungsaktionen allein nicht getan sein wird, so nach dem Motto, jetzt wird alles wieder gut. Es geht nicht mehr nur darum, was Regierungen beschließen, sondern viel stärker darum, dass sie überhaupt in diesem Ausmaß tätig werden müssen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. Und es gibt noch kein Anzeichen aus dem Bankensystem selbst, also von innen heraus, das für Stabilität sorgen könnte.
Vielen Dank, Brigitte Weining an der Frankfurter Börse. Die Sparer in Deutschland müssen sich keine Sorgen machen. Für diese Botschaft steht die Bundesregierung mit sage und schreibe 1 Billion Euro gerade. Das sind 1000 Milliarden. Das soll für Ruhe sorgen und dafür, dass niemand aus Angst sein Geld vom Konto holt. Worin genau die Garantie der Bundesregierung besteht, erklärt Ihnen Winnie Heescher.
Mehr als 4 Billionen Euro haben die Deutschen auf der hohen Kante. Dass sie nun aus Angst Geld in großen Mengen abheben, das will die Bundesregierung verhindern. Deshalb bekräftigte Angela Merkel heute nochmals ihre Zusage.
Ich habe gestern auch sehr bewusst ein Signal an die Sparerinnen und Sparer in Deutschland gegeben und gesagt, wir sagen euch, eure Einlagen sind sicher.
Gesichert werden sollen Sparkonten, wie zum Beispiel das klassische Sparbuch oder Sparbriefe, Girokonten und Terminkonten, wie zum Beispiel Tages- oder Festgeld. Die Zusage soll aber nicht gelten für Fonds, Aktien oder Zertifikate. Das heißt, private Spareinlagen werden durch den Staat so umfangreich geschützt, wie durch keine andere Absicherung zuvor. Für Verbraucherschützer das richtige Signal.
Ich finde es wichtig, dass die Bundesregierung so eine Erklärung abgibt, weil die Hilfssysteme, die wir haben, also die Einlagensicherung, ja eine Hilfe ist, die die Banken sich gegenseitig geben. Wenn die Banken sich gegenseitig nicht mehr helfen können im großen Krisenfall, muss aber auch etwas da sein, auf das der Bürger vertrauen kann.
Durch die Garantie der Bundesregierung sollen private Sparer geschützt werden. Das Geld von Unternehmen oder Banken wird dadurch nicht gesichert.
Auf die Sorgen der Sparer reagieren inzwischen weitere EU-Länder. Österreich, Schweden und Dänemark wollen ihre Garantien für private Guthaben ebenfalls anheben. Das Thema Einlagensicherung steht auch auf der Tagesordnung bei einem Treffen der Finanzminister des Euroraums. Außerdem geht es in Luxemburg um die Gehälter von Managern. Die EU-Kommission fordert eine bessere Kontrolle durch die Aktionäre. Einen goldenen Handschlag dürfe es bei klaren Misserfolgen nicht mehr geben. Ist unser Erspartes wirklich sicher? Diese Frage erörtert im Anschluss auch unser ZDF-Magazin Wieso. Auf heute.de finden Sie weitere Informationen zur Bankenkrise. Von A wie Anlagen bis Z wie Zertifikate erklärt der Experte der Verbraucherzentrale, was sicher ist. In 3 Wochen will die Deutsche Bahn an die Börse gehen. Doch angesichts der Finanzkrise stellt Finanzminister Steinbrück den Termin in Frage. Man müsse überlegen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt sei, sagte er in Berlin. Das Umfeld für einen Börsengang sei derzeit sehr ungünstig. Die Bahn wies die Bedenken zurück. Es gebe keine negativen Zeichen auf dem Markt, erklärte der Konzern. Gerade jetzt suchten Investoren nach sicheren Werten. Dass Viren Krebs auslösen können, darüber hätten Forscher noch vor wenigen Jahrzehnten milde gelächelt. Heute ist genau diese Erkenntnis einen Medizin-Nobelpreis wert. Ausgezeichnet wird der deutsche Krebsforscher Zuhausen. Er bewies, dass ein Virus Gebärmutterhalskrebs auslöst. Zuhausen teilt sich den Nobelpreis mit den Franzosen Françoise Barré-Sinoussi und Luc Montagnier. Der 72-jährige Deutsche war wegen dieser Ehrung völlig überrascht.
Welch ein großer Tag. Der Nobelpreis für Medizin geht an Professor Harald Zuhausen. Damit hat er nicht gerechnet.
Wie kann man mit einem Nobelpreis rechnen? Es ist immer eine Art, ich hätte fast gesagt, ein kleines Lotteriespiel. Ich wusste, dass ich gelegentlich vorgeschlagen war und ich wusste auch, dass ich dieses Jahr vorgeschlagen war.
Die 3000 Mitarbeiter des Deutschen Krebsforschungszentrums sind stolz.
Und was ich besonders bewundere, ist wirklich die Zielstrebigkeit seiner wissenschaftlichen Forschung.
Ein Wissenschaftler mit hervorragenden Ideen.
Und das ist es, das menschliche Papillomvirus, von dem Harald Zuhausen schon vor mehr als 30 Jahren behauptet hatte, es löse Gebärmutterhalskrebs aus. Ein Virus verantwortlich für Krebs? Lächerlich, sagten damals viele. Doch Zuhausen ließ weiterforschen und hatte recht.
Ich bin sehr hartnäckig, wahrscheinlich aufgrund meines westfälisch-lettischen Erbes. Und in der Tat, wenn man Infektionen untersucht, die persistent, also dauernd beim Menschen vorliegen, dann braucht man auch persistente Wissenschaftler.
Aus genetisch veränderten Papillomviren gelang es sogar, einen Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs zu entwickeln. Empfohlen für ganz junge Frauen, aber noch viel zu teuer.
Ich sehe die Notwendigkeit, dass der Impfstoff, der sich als sehr wirksam erwiesen hat, dass dieser Impfstoff drastisch verbilligt wird.
Der Nobelpreis spornt ihn an. Harald Zuhausen forscht weiter an Viren, die Krebs verursachen.
Arbeitnehmer und Familien entlasten. Mit dieser Devise hatte sich der Koalitionsausschuss gestern im Kanzleramt getroffen. Die Spitzen von Union und SPD schnürten ein umfangreiches Paket. Aber es enthält nicht nur Geschenke an die Bürger. Zwar sinkt der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung, gleichzeitig müssen viele ab nächstem Jahr mehr für die gesetzliche Krankenversicherung bezahlen.
Und plötzlich ist Regieren ganz einfach. Wohl unter dem Eindruck der Finanzkrise verkündet die Große Koalition Kompromisse in Serie. Die Beiträge für die gesetzlichen Krankenkassen steigen 2009 von durchschnittlich 14,9 auf einheitlich 15,5%. Um das abzufedern, senkt die Koalition den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung von 3,3 auf 2,8%.
Wir sind einmal froh darüber, dass wir bei den Belastungen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber auf diese 2,8% runterkommen. Vor 3 Jahren waren wir noch bei 6,5%, also ist eine deutliche Entlastung.
Auf Dauer würde das aber die Reserven der Bundesagentur für Arbeit aufbrauchen. Die Koalition hat die Absenkung deswegen bis Mitte 2010 befristet.
Sie macht immer linke Tasche, rechte Tasche. Da macht sie eine Verteuerung beim Gesundheitssystem. Da macht sie eine Senkung bei der Arbeitslosenversicherungsbeiträgen, wissend, dass bei ansteigender Arbeitslosigkeit das sofort wieder umgeändert werden muss. Also das ist eine Hü- und Hott-Politik, die wir einfach als Gemurkse bezeichnen.
2,5 Milliarden Euro zusätzlich will die Regierung ab 2009 für Familien ausgeben. So sind für die ersten beiden Kinder jeder Familie 10 Euro mehr Kindergeld geplant. Ab dem dritten Kind soll es 16 Euro mehr geben.
Die Kindergelderhöhung ist gegenüber den Familien fast eine ähnliche Beleidigung wie die Anhebung der Rente um 1% gegenüber den Rentnerinnen und Rentnern. Das bedeutet nämlich nicht mal Inflationsausgleich.
Erhalten bleibt die Kontroverse um die Erbschaftssteuer. Zur Stunde tagt eine Verhandlungsrunde. Ersten Signalen zufolge geht die Einigungslaune der Koalition dort weiter.
Auch der Gasversorger E.ON will seine Kunden entlasten. Unter dem Druck des Bundeskartellamts verschieben mehrere Regionaltöchter die geplante Gaspreiserhöhung von Oktober auf Dezember. Außerdem schreiben sie ihren Kunden einen Bonus von durchschnittlich 35 Euro gut. Im Gegenzug hat das Kartellamt ein Verfahren wegen des Verdachts auf überhöhte Preise eingestellt. Frischer Wind in Mecklenburg-Vorpommern. Dafür will Erwin Sellering sorgen, seit heute neuer Ministerpräsident des Küstenlandes. Sein Vorgänger Harald Ringsdorf war abgetreten, weil er das Amt einem Jüngeren überlassen wollte. Mit dem 58-jährigen Sellering sitzt erstmals ein Westdeutscher auf dem Stuhl des Landesvaters in Schwerin.
In nur 14 Jahren schaffte es der Westfale an die Spitze des Landes. Als Richter kam Erwin Sellering in den Nordosten, lebt mit seiner Familie in Greifswald. Seit gut einem Jahr ist der Chef der Landes-SPD nun auch Ministerpräsident.
Ich möchte, dass die Menschen sagen, der hat sich gekümmert, der hat sich angestrengt für dieses Land und er hat etwas zustande gebracht. Wir haben weniger Arbeitslosigkeit, es geht uns insgesamt besser. Und ich möchte, dass die Menschen hier sagen, wir gehören alle dazu, wir alle zusammen sind Mecklenburg-Vorpommern, bringen dieses Land voran. Keiner ist abgehängt, keiner ist draußen.
Erwin Sellering gilt auch bei der mitregierenden CDU als verlässlich und teamorientiert. Nun muss der 58-Jährige zeigen, dass er nicht nur Nachfolger eines geachteten Landesvaters, sondern auch eigener Macher ist.
Also ich bin ganz sicher, dass er nicht versuchen wird, den Regierungsstil seines Vorgängers zu kopieren. Das wäre nicht gut, sondern jeder muss so, wie er selber geartet ist, die Führung übernehmen und das wird er tun. Aber wir kennen ja seine Art, zum Beispiel ein Ministerium zu führen. Ich glaube, da kommen wir gut mit zurecht.
Er war Justiz- und zuletzt Sozialminister in Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem in der Sozialpolitik fordert die oppositionelle Linke mehr Engagement.
Dass das Land sich in eine Richtung weiterentwickelt, wie wir es gemeinsam einmal 8 Jahre getan haben. Das ist die Erwartungshaltung. Und wenn das dahin geht, dann kann er sich sicher sein, dass die Opposition, die Linke, mit ihm zusammenarbeitet.
Sellerings erste Amtshandlung heute, die Vorstellung seiner neuen Ministerriege. Gerade 34 ist die jüngste in dem Kabinett der rot-schwarzen Regierung an der Ostseeküste.
Bei 2 schweren Erdbeben in Zentralasien sind mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Betroffen sind Tibet und viel schlimmer noch Kirgisistan. Dort ist in den Bergen im Süden des Landes ein ganzes Dorf zerstört worden. Mindestens 70 Menschen wurden allein hier getötet, die meisten von ihnen Kinder. Unter den Trümmern eingestürzter Häuser werden weitere Opfer vermutet. Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig, weil die Region nur schlecht zu erreichen ist. Bis Freitag soll Russland alle Truppen aus Georgien abgezogen haben. So sieht es der EU-Friedensplan vor. Überwacht werden soll das Ganze von europäischen Beobachtern. Und die berichten, dass der Rückzug begonnen hat, auch wenn die Russen sich noch Zeit lassen. Der Friedensplan für Georgien verlangt, dass die russischen Pufferzonen in Südossetien und in Abchasien vollständig geräumt werden. Zu den EU-Beobachtern gehören auch 25 Deutsche. Ihr Einsatzort ist in Sukhdidi im Westen Georgiens.
Sie kommen aus Wattenscheid, Dresden und Erkelenz und wollen Vertrauen schaffen zwischen Georgiern und Russen. Einfach da sein, das Gefühl vermitteln, Europa guckt hin. Seit 6 Tagen sind die EU-Beobachter in Georgien unterwegs. Auch 25 Deutsche haben sich entschlossen, mitzumachen. Warum?
Weil ich gerne etwas zum Besseren wenden möchte. Ja, ich glaube, ich kann etwas dazu beitragen, diese Mission hoffentlich zu einem Erfolg zu führen.
Ziel der Patrouille ist ein kleines Dorf am Inguri-Staudamm an der Grenze zu Abchasien. Hier haben die Russen ein großes Lager aufgebaut. 80 Mann sind dort stationiert. Die Dorfbewohner beklagen sich, dass die russischen Soldaten sie betrunken mit Waffen bedrohten. Das Misstrauen ist groß. Die Militärs haben die europäischen Besucher längst bemerkt. Vorsichtige Kontaktaufnahme auch mit den Russen. Besser ohne Kamera, sagen uns die Beobachter.
Die russischen Truppen haben sich hier am Inguri-Staudamm offenbar auf einen längeren Zeitraum eingerichtet. Sie empfangen die EU-Beobachter freundlich, aber bestimmt. Es ist klar, wer hier das Sagen hat. Ob sie in 5 Tagen abziehen, bleibt ungewiss.
An der Pufferzone zu Südossetien hingegen haben die russischen Truppen einen ersten Checkpoint abgebaut. Überraschend und ohne Vorwarnung verlassen sie den Posten und räumen sogar auf.
Wir sind auch zuversichtlich, dass die Russen abbauen werden und dass wir nach 10 Tagen, also am Freitag, die volle Kontrolle über das Gebiet übernehmen können.
Optimismus also bei den EU-Beobachtern. Ein Abzug der Russen aus den Pufferzonen wäre jedenfalls ein erster Erfolg ihrer Mission.
6 Tage und 7 Nächte, so lange dauert es, die gesamte Bibel von der Schöpfungsgeschichte bis zur Offenbarung vorzulesen. Jedenfalls haben sich das 1200 Menschen am Rande der Weltbischofssynode in Rom vorgenommen. Den Anfang machte Papst Benedikt XVI. Mit den ersten Zeilen der Genesis. Etwas theatralischer der Auftritt von Oscar-Preisträger Roberto Benigni. Das italienische Staatsfernsehen überträgt den gesamten Bibelmarathon live und will damit ins Guinness-Buch der Rekorde kommen. Im Gegensatz zur Börse gibt es an der Wetterfront keine Turbulenzen. Einzelheiten gleich von Inge Niedek. Mehr zur Finanzkrise im Heute-Journal mit Marietta Slomka um 21.45 Uhr. Außerdem ein Gespräch mit dem deutschen Nobelpreisträger für Medizin, Harald Zurhausen. Das war's von uns. Ihnen noch einen schönen Abend. Und jetzt geht's hier weiter mit Wieso.
Ich begrüße Sie zum Wetter. Für viele war das Wochenende ja mit Wind und mit Sturm und Regen ziemlich ungemütlich, aber es ist Besserung in Sicht für diese Woche. Und die Wetterlage, die wird sich beruhigen. Das heißt, die Sturmtiefs abgezogen und diese Sturmtiefs hier draußen auf dem Atlantik, die bringen uns sehr milde Luft aus dem Südwesten. Das wird sich ganz anders anfühlen. Aber diese Luft ist auch feucht. Und das bedeutet, wir bekommen heute Nacht zum Teil in der Westhälfte Nebel oder Hochnebel. Im Osten, Südosten haben wir es noch mit Regenresten von Tage zu tun. Im Nordosten, da wird es klar und da wird es auch empfindlich kalt heute Nacht. Im Gegensatz zum übrigen Deutschland, da bleibt es relativ mild die Nacht. Und morgen dann auch genau im Nordosten freundliches Wetter mit Sonne und Wolken. Richtung Westen dichtere Wolken, teilweise eine graue Wolkendecke. Aus der können gelegentlich sogar noch ein paar Regentropfen fallen. Viel wird es nicht sein. Freundlicher wird es dann erst wieder Richtung Bayern. Und die Temperaturen aber sind angenehm. Also durchaus 19, 20 Grad am Rhein. Auch sonst verbreitet so 15 bis 18 Grad. Und es geht mild weiter in dieser Woche. Kaum Regen, allerdings auch Sonne, aber zum Teil mit Nebel oder Hochnebel. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.